Das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen und wenn möglich möchte ich bitten, sich dazu zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Als Predigtext möchte ich heute Verse aus Römer Kapitel 7 lesen, Römer 7, Verse 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich, nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ich beginne gleich mit den ersten Versen dieses Textes. Wir wissen. Mein dein Wissen. Wie steht es um dein Bibelwissen? Und ich hoffe jetzt einfach, dass jeder von euch mindestens einen Vers hat, so eine eiserne Ration an Zusage, Verheißung, Trost aus dem Wort Gottes. Wenn es ganz dick kommt, dann berufe ich mich auf diese Zusage aus Gottes Wort. Wir wissen, dass die Bibel in Altes und Neues Testament aufgeteilt ist. Altes Testament, die Zeit, bevor Jesus gekommen ist. Neues Testament, die Zeit mit Jesus beginnend und was sich daraus entwickelt hat und was noch daraus werden wird. Wir wissen um ein biblisches Gottes- und Menschenbild und den damit verbundenen himmelweiten Unterschied zwischen Gott und Mensch und der Größe Gottes und der Winzigkeit und Hinfälligkeit von uns Menschen. Gott als der Heilige der Makellose, der Gerechte, ohne Fehler. Und wir? Von Geburt an, von Natur aus, der Sünde und der Schlechtigkeit unterworfen und deshalb gemeinschaftsunfähig mit Gott. Und wir wissen um Gesetz und Gnade. Einen Konflikt größter Spannung, die sich durch die ganze Bibel zieht. Bis heute. Da gibt es das Gesetz und seine Forderungen. Gesetz im Sinn von klare Regelungen. Von dem, was erlaubt und was verboten ist und was zulässig ist und was ich tun muss und was ich nicht tun darf. Und wer das Gesetz übertritt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er bestraft wird. Das ist uns allen bekannt, das wissen wir. Und hoffentlich, wir wissen um die Gnade. Und Gnade heißt, alles getilgt. Strafe erlassen. Ein anderer trägt sie und wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Er. Da wird ein Schwerverbrecher, ein Despot, ein Unmensch einfach begnadigt, so als ob nichts gewesen wäre. Und das soll gerecht sein? Der Schlüsselbegriff im Römerbrief. Der Schlüsselbrief im Römerbrief heißt Rechtfertigung. Und das hat mit Gesetz und Gnade zu tun. Wie ist das möglich, dass der sündige Mensch richtig gerechtfertigt wird? Paulus formuliert in diesen Versen, die ich gelesen habe, recht überraschend. Das Gesetz ist geistlich. Weiter unten, das Gesetz ist gut. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt und Römer 7 aufgeschlagen habt, dann könnt ihr Vers 12 lesen, da heißt es, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Hey, habe ich mich da gerade verlesen oder verhört? Ganz ehrlich, Gesetz, das ist für mich eher einengend. Einschneidend und mir meine Freiheit nehmend. Heute Nachmittag. Von Pfuhl hierher mit dem Auto. Ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal die Strecke gefahren seid. Da kommen so zwei Kreisverkehre. Ich fahre da immer so über Rexroth und dann halt da, ich weiß nicht, wie das heißt, aber die Landstraße. Zwei Kreisverkehre. Nach dem zweiten Kreisverkehr kommt ein Schild an der Seite. 30. 30. Danke, Winnie blickt's auch nicht. Ich habe es recht schnell geblickt. Die haben die Straße neu gemacht und da liegt jetzt Schotter drauf. Das war einsichtig. Da bin ich freiwillig nur ein bisschen schneller gefahren. Weil, ja, der Schotter schlägt halt so unten ans Auto hin. Aber irgendwann so kurz vor Langenau. Ende aller Verbote. Nein. Tempo 70. Und ihr wisst alle, da steht so eine Säule bei euch am Ortseingang. Oder so vielleicht nach 150, 200 Metern. Straßenverkehrsordnung. Hey, mein Auto fährt schneller wie 30, auch schneller wie 70. Wir wissen, dass wenn sich jeder an diese Straßenverkehrsordnung halten würde, es deutlich weniger Verkehrsunfälle mit schwerwiegendem, unter Umständen tödlichem Ausgang geben würde. Aber ich meine, genau in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, redet Paulus davon, dass das Gesetz gut ist. Nämlich, wenn ich mich daran orientiere, wenn ich das einhalte, dann kann Leben gelingen. Und nicht nur mein Leben, sondern unser aller Leben, das Zusammenleben. Das, was so oft gestört wird durch irgendwelche Spannungen und Krisen und Streit und Konflikte und was weiß ich was. Und er sagt geistlich, Das Gesetz ist geistlich, das heißt doch von Gottes Geist gegeben. Geistlich erklärt, wer und wie Gott ist. Gott möchte, dass wir seinem Willen entsprechend leben. Und deshalb hat er uns sein Gesetz gegeben. Was dieses Wissen bei Paulus auslöst, beschreibt er eben in diesen Versen, die ich vorgelesen habe. Formal, also rein äußerlich, drei Beobachtungen. Zum einen, da ist von ich die Rede. Ich heißt erste Person Singular und die Frage ist, wer ist dieses Ich? Ist das eine rein fiktive Person, die Paulus so einfach als Beispiel verwenden möchte, ohne dass er jetzt eine konkrete Person mit Namen und Adresse vor Augen hat? Oder ist es ein Nichtchrist, jemand, der Jesus noch nicht als Retter angenommen hat, der einfach so sein Leben lebt? Oder ist es tatsächlich Paulus? Den Paulus, den wir kennen. Als einer, der Jesus begegnet ist und von Jesus angesprochen und verändert und jetzt als Missionar und Theologe in der damaligen Welt prägend unterwegs war. Kann das auf Paulus zutreffen, was er hier schreibt? Und grammatikalische Zeitform dieses Textes. Okay, es sind Sommerferien, ihr dürft Schule und Deutschunterricht alles vergessen, aber mir geht es darum, in diesem Abschnitt geht es um Gegenwart. Da geht es nicht um irgendetwas, das vergangen ist und damit abgeschlossen und vorbei. Nein. Und es geht auch nicht um Zukünftiges, das noch irgendwann kommen wird, sondern es geht um jetzt. Heute. Und das, was Paulus hier schreibt, hat für mich als dritte Beobachtung sehr stark bekenntnishaften Charakter. Und darum nehme ich an, dass dieses Ich Paulus meint, Paulus sich selber meint. Dieser Vorzeige-Nachfolger. Und der sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Dieses Bekenntnis muss im Kontext, im Zusammenhang mit Kapitel 8 gelesen und verstanden werden. Und ich habe es dem Manuel schon erzählt. Ich habe heute Morgen bei uns im Pfuhl über Kapitel 8, Vers 1 bis 11 gepredigt. Ja? Das ist so eine Fortsetzungsreihe. Ihr bekommt jetzt eben den Anfang. Vielleicht irgendwann noch Kapitel 8, so beim nächsten Mal. Mir geht's um Christsein. Und was macht Christsein aus? Keine Verdammnis. Das ist das Oberthema. Aber um das wirklich in seiner Tiefe und richtig umfassend zu verstehen, muss ich Kapitel 7, die letzten Verse, gelesen haben. Und dann heißt das Thema für heute Nachmittag Christsein. Das schaffe ich nicht. Ein vierfaches Eingeständnis von Paulus. Ich schaffe das nicht. Sein erstes Eingeständnis. Ich bin verkauft. Und zwar nicht an irgendwas und irgendwen, sondern ich bin verkauft an die Sünde. Schaut da rein. Vers 14. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Fleischlich, sündig, verkauft, das sind drei Adjektive, die Paulus für sich in Anspruch nimmt. Eigenschaften, die dem Wesen und der Heiligkeit Gottes total entgegenstehen. Und wir merken erst, wenn wir so leben wollen, wie es Gott entspricht, wie sündig, wie verkauft wir wirklich dran sind. Und wie sehr die Sünde Macht über uns hat und damit Auflehnung und Ablehnung, Rebellion gegen Gott, das alles sitzt viel tiefer, als wir uns das eingestehen können. Und das hat mich weit mehr verdorben, als ihr das wahrnehmen könnt. T Theo Jetter, den kennt ihr, zumindest ein Stück weit. Ich kenne ihn ein bisschen besser. Vor 40 Jahren, da gab es einen Tag, an dem ich mich bewusst für Jesus entschieden habe. 40 Jahre waren das im Juni dieses Jahres. Eigentlich müsste man doch sagen, jetzt flutscht's, jetzt läuft's wie geschmiert. Nach so langer Zeit? Nein, dem ist nicht so. Nach wie vor. Ich kenne sehr wohl diesen Zwiespalt von Lust und Laune in mir und dieses Gute, das ich nicht tue. Mein Ego und eben nicht das gute Gesetz Gottes bestimmt mich und prägt mich. Und ihr könnt an der Stelle jetzt gerne Straßenverkehrsordnung vergessen. Daran kann ich mich noch relativ einfach halten. Aber es gibt andere Dinge. Eine Natur, die Gott und dem Guten widerstrebt. Unter die Sünde verkauft, das heißt von der Sünde beherrscht, ausgeliefert, versklavt, gebunden. Sünde als eine Macht, die mich im Innersten beherrscht. Ich möchte Sünde mit so einem Computervirus vergleichen. Und vielleicht, ich wünsche euch das nicht, aber vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Ja? Ihr sitzt an eurem PC und ihr arbeitet, zumindest ich arbeite viel am PC. Und da schreibe ich meine Predigt rein und irgendwann ist die fertig und dann wird gesichert. Nein, ich sichere schon vorher, damit ich das, was ich neu geschrieben habe, nicht verliere. Und dann gibt es da so Unsichtbares. Viren, Schadware. Und die versteht, alles kaputt zu machen. Ich habe einen Freund aus dem alten Bezirk, der hat mir vor über anderthalb Jahren telefoniert oder eine E-Mail geschrieben. Theo, ich habe keinen Zugriff mehr auf meiner Festplatte. Und du hast von mir mal einen Stick mit ganz vielen Predigten bekommen, so MP3-Dateien. Hast du den noch? Kann ich die wiederhaben? Klar, kann er wiederhaben. Und er hat mir erklärt, irgendjemand hat seinen PC gehackt und er sollte einen bestimmten Betrag an irgendjemand überweisen, damit er wieder Zugriff auf seine Festplatte bekommt. Ja, hey, das klingt so unmöglich. Verkauft. Lahmgelegt. Wie kann das sein? Sünde klebt mir an. Die klebt an mir. Ich kann das nicht abschütteln. Und alles, was ich so anfasse, die Hausfrauen wissen, was das heißt, wenn es wo klebt, bebt. Und dieses Bebbige hinterlässt Spuren. Da geht es nicht nur um oberflächliche Verschmutzung, die man dann so mit einem Lappen abwischen und reinigen kann. Nein. Sünde wohnt in mir. Mein Herz, mein Innerstes, mein Wesenskern ist durch diesen Virus verunreinigt. Sünde ist nicht nur ein gelegentlicher Gast, der so von Zeit zu Zeit vorbeischaut, sondern ein Bewohner, der sich eingenistet hat, niedergelassen. Diese Gefahr der Verführung zu Unrecht, die ist immer und immer wieder aufs Neue da. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Die wirklich Heiligen der Kirchengeschichte haben das gewusst. Nur die Scheinheiligen lügen sich in dieser Sache gerne etwas vor. Sein oder Schein. Sein oder Schein. Lass dich nicht von meinem äußeren Schein blenden. Es geht um mein Sein. Ich bin nicht besser als andere. Aller frommer Schein, soweit überhaupt vorhanden, trügt, täuscht. Ein zweites Eingeständnis von Paulus. Ich bin unfähig zu Gutem. Ich möchte heilig sein. Ich möchte dem Willen Gottes entsprechend leben. Es geht nicht. Unfähig. Das ist das große Dilemma. Eigenes Wollen und Bemühen reicht nicht aus. Es gibt durchaus gute Absichten und Bemühungen. Ja, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Ich bemühe mich, sozial und hilfsbereit zu sein. Aber vor ein paar Tagen, da haben alle bei mir zu Hause, die das mitbekommen haben, gelacht. Wir haben eine Nachbarfamilie, 4 Kinder. Der Jüngste hat die 1. Klasse hinter sich gebracht. Er und seine 2-3 Jahre ältere Schwester und der Papa waren mit den Fahrrädern unterwegs. Sie kommen nach Hause und weil Sommer ist, waren die Türen und Fenster bei uns offen und man hört, wie der Kleine da über den Hof schmettert. Ich bin ein sozialer Mensch. Nicht nur einmal, mehrmals. Woher er das hat, weiß ich nicht. Aber ich habe innerlich einfach gegrinst. Ja? Ein sozialer Mensch. Es hat nicht lange gedauert, die Fahrräder wurden abgestellt und der Papa sagt irgendwas und das räumst du jetzt auf. Es ging nicht ums Fahrrad, es war irgendetwas anderes. Da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie sozial der soziale Mensch war. Ja? Nein! Hab nicht ich liegen lassen. Unfähig. Unfähig zum Guten. Unfähig, so gut zu sein, wie Gott es entspricht. Unfähig, vollkommen perfekt zu sein. Unfähig, die Neigung zu Lüge und Hinterlist und Sünde zu lassen. Unfähig, der Wesensart Jesu ähnlicher zu werden. Aus mir selbst heraus. Es geht nicht. Vielmehr bin ich der Hinfälligkeit und letztlich dem Tod ausgeliefert. Verdammt. Und jetzt dürft ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in Kapitel 8, Vers 1 reinschauen. Aber bei uns im Text, da heißt es, das, was ich will, das Gute, das Gottwohlgefällige, das tue ich nicht. Das, was ich nicht will, was ich als schlecht, als falsch, als verdorben erkannt habe, das tue ich. Ich bin unfähig. Ein drittes Eingeständnis. Und ich denke, nachvollziehbar, ich bin zerrissen, hin und her gerissen. Die Sünde als eine fremde und doch in mir wohnende Macht zwingt mich, Dinge zu tun, die ich nicht will, was ich verabscheue. Und deshalb so eine innere Zerrissenheit, ein Zwiespalt. In mir, da tobt ein Kampf. Da gibt es diese Stimme, die mich zum Guten anleiten möchte und da gibt es diese andere Stimme, die mich immer wieder neu am Wickel hat. Und ich kann aus eigener Kraft nicht heil werden. Und ich kann noch so viele Gottesdienste und Bibelstunden und Kongresse und Veranstaltungen besuchen gehen und ich bleibe, wie ich bin. Ich habe kein Mittel gegen die Perversion der Sünde. Ich trage Zerrissenheit in mir. Und ich habe euch nochmals ein Zitat. Gordon MacDonald, ich lese seine Bücher gerne. Schaut euch mal am Büchertisch um, vielleicht gibt es auch eins von ihm, ansonsten entsprechende Verlage. Das Zähmen des Egos ist einer der größten Kämpfe, der bis zu unserem Lebensende sein wird. Ihr dürft mich jetzt gerne als noch nicht ganz so alt bezeichnen. Aber dennoch erlaube ich mir zu sagen, dass auch mit 70 und älter dieses Zitat zutrifft. Das bleibt bis zum Lebensende auf dieser Erde, unabhängig von deinem biologischen Lebensalter. Das Zähmen des Egos, einer der größten Kämpfe. Ich kann nicht heilig sein und ich kann nicht sündlos sein. Warum? Weil ich es nicht bin. Ich bin es nicht. Viertes Eingeständnis, ich bin verzweifelt. Ich, elender Mensch. Originalton Paulus. Ich, elender Mensch. Der Urweg allen Religiösen ist leider falsch. Ganz gleich, welche Religion wir uns auch vor Augen halten wollen, weil Religion immer bei uns Menschen anfängt. Und in mir, da gibt es keinen guten Kern. Bitte lasst uns so realistisch sein. Keiner kann sich aus dem Sumpf der Sünde und der Verdorbenheit am eigenen Schopf herausziehen. Das geht nicht. Eigenes Bemühen führt nicht ans Ziel. Es führt vielmehr in Verzweiflung oder eben in Heuchelei. Und zur Verdeutlichung 3 Entwicklungen, nur angerissen. Ihr dürft da gerne selber weiter drüber nachdenken. Das eine Stichwort Gesetzlichkeit und vielleicht, nein, ihr kennt die Geschichte von dem Pharisäer und von dem Zöllner. Und Jesus erzählt sie und am Ende betont er, dass der, von dem es keiner erwartet hätte, der geht gerechtfertigt nach Hause. Und der einen Katalog an tollen Leistungen aufweisen konnte, und die waren wirklich gut, dem blieb die Rechtfertigung, das Gerechtsein verwehrt. Gesetzlichkeit. Die Gebote als Skala nutzen, um Gott und mir selbst zu beweisen, wie ernst ich es meine und wie ich mich anstrenge und wie ich buchstabengenau darauf achte, keine Fehler zu machen. Und Gott dann eigentlich doch mit mir irgendwann zufrieden sein müsste. Das war die Erfahrungswelt des Paulus, so als Pharisäer, bevor er Jesus kennengelernt hat. Verzicht und Askese, vor allen Dingen dann im Mittelalter. Da kam zu den Geboten der Verzicht dazu. Verzicht auf Farbe und Schönheit. Am besten alles grau in grau, Einheitston, Einheitsgleitung, gleichgeschaltet. Verzicht auf Ehe und Ausleben der Sexualität bis hin zu Leibfeindlichkeit. Verzicht auf Gemeinschaft, Rückzug, Kloster, Selbstkasteiung. Und das war die Erlebniswelt von Martin Luther. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und bei uns heute, postmodernes, aufgeklärtes Denken, alles ist erlaubt, everything goes. Und das kann man doch nicht so eng sehen. Und bitte, also wer will schon über Sünde und Verdammung noch etwas hören? Wir sind doch aufgeklärt. Es braucht doch Großzügigkeit, es braucht Mitmenschlichkeit, es lebe dein Leben. Wie kann man bloß an solchen alten Worten festhalten? Nur, welche Hilfe gibt es für jemanden, der entdeckt, dass Selbstverwirklichung und Selbstbefriedigung eben nicht in die große Freiheit führt, sondern in immer größere Verstrickungen? Bitte hört, was Paulus in Römer 7, Vers 25 schreibt. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Text aus Römer 7 enthält nicht nur ein vierfaches Eingeständnis, sondern ein fünffaches. Und das fünfte lautet: Jesus Christus ist mein Erlöser. Gott sei Dank. Ein Ausruf, eine Proklamation, ja auch ein Bekenntnis. Er, der Erlöser, Jesus Christus. In der englischen Bibel kommt das für mich viel deutlicher zum Ausdruck. Da heißt es: Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Und mir geht es um dieses rot gedruckte Wort, deliver, to deliver, das heißt erlösen, befreien. Erlösung kommt nicht durch ein menschengemachtes Gesetz, auch nicht durch eine menschliche Kraft oder Fähigkeit, auch nicht durch eine übernatürliche Qualität oder irgendeine geistliche Macht. Erlösung kommt durch einen, Jesus Christus. Er ist der Erlöser. Er ist der mich von meiner Fehlprogrammierung von dieser Schadsoftware reinigen und befreien kann. Und er erlöst mich auf eine zweifache Weise, nämlich er macht mich gerecht vor Gott, richtig vor Gott. Rechtfertigung durch ihn. Und er stellt mich unter die Gnade Gottes, bereinigt, Gnade vor Recht ergehen lassen und deshalb, ich kann leben. Wir wissen, so beginnt dieser Predigtext, ich habe das nicht durchgestrichen, aber jetzt bitte erst am Ende. Warum? Christsein bedeutet, erkenne, wer Christus ist. Er ist der Erlöser. Und erkenne, was du durch Christus wirst und bist. Ein gerechtfertigter, begnadigter Sünder. Ja, du hast gut getan, daran am Abendmahl teilzunehmen. Es gilt. Christsein ist möglich. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du unser Erlöser geworden bist. Dass du diesen Mut hast, immer wieder uns anzusprechen, uns nachzugehen, uns nicht einfach laufen zu lassen. Dir ist es nicht egal, was aus uns Menschen wird. Danke für deine Treue und Gnade. Danke für dein Heil. Und danke, dass dein Sieg feststeht für alle Zeit und Ewigkeit. Auch wenn ich immer wieder, ja, Tag für Tag, strauchle, falle und versage. Aber du bist der Treue. Und ich danke dir für dieses Heil, das du vollbracht hast und für mich und jeden, der es in Anspruch nimmt, Gültigkeit hat. Und so geh du mit uns in die neue Woche und behüte und bewahre uns, sodass wir immer wieder neu zu deiner Ehre und zu deiner Freude leben. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied.